Dankeschön, ja. Ja, ich merke, dass es sehr oft einen Kontrast gibt zwischen unserem Alltag, so Montag, Freitag, Donnerstag, und dem, was wir jetzt gerade erlebt haben. Ich muss auch selbst sagen, ich war so wieder so ergriffen von den Texten, die auch die Esther ausgesucht hat jetzt bei dem Lobpreis. Das war so stark für mich. Und eigentlich war das schon für mich eine richtige, deutliche Predigt, Esther. Ich danke dir sehr für die wunderschönen Lieder, für die Texte. Boah, das ist so stark, ja. Aber ich muss auch zugeben, meine Frau kann es bestätigen, jemand mit starken Gefühlsschwankungen. Und es fällt mir manchmal nicht so leicht, das einfach so zu erfassen und einfach auch in mir so zu nehmen, dass Jesus lebendig ist, dass er da ist. Und ich glaube, es geht uns allen öfters so, ja, dass wir so Schwankungen haben. Wir leiden auch dann darunter, dass wir wissen, ja, rein theoretisch weiß ich das. Das kenne ich alles von der Bibel her, ja, dass er auferstanden ist. Und es gibt dann Zeiten, wo das mir gar nichts sagt. Wo das mir gar nichts sagt, wo das einfach nur so blasse Theorie ist. Und auf der anderen Seite, wir haben das heute schon erlebt, auch durch den Lobpreis. Es gibt durch das Kreuz eine ganz große Finsternis und Tiefe, wo eben auch die Jünger vor Furcht und vor Angst geflohen sind. Und Jesus, der Sohn Gottes, einsam dort am Kreuz hing, verblutete. Das war so eine Katastrophe. Und auch in eine Historik, die ganze Schöpfung. 3 Stunden lang gab es eine Finsternis. Und auch ein Historiker in Rom, 25 Jahre danach, der hat das nicht sich erklären können. Der hat gedacht, das wäre eine Sonnenfinsternis gewesen, aber bei Vollmond gibt es keine Sonnenfinsternis, das ist gar nicht möglich. Also bis zum heutigen Tag ist es ein Rätsel, warum da von 12 Uhr Mittag bis 3 Uhr nachmittags diese Finsternis war. Es war einfach so eine Katastrophe, dass die Engel weinten und dass eben auch der Vater im Himmel erschüttert war. Ja, genau, ja. Und dann der Kontrast. Am Sonntag, Ostersonntag, boah, die Explosion und der Sieg, ja, okay. Und wir wissen jetzt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist für uns Christen bei einer Beerdigung was ganz anderes, als wenn eben da jemand sagen würde, wir wissen nicht, was nachher sein wird, ob nachher alles aus ist. Ich kenne einen lieben, guten Freund, der hat mir jetzt vor ein paar Wochen gesagt, er glaubt, nachher ist alles aus. Das ist ja, und der ist in meinem Alter, das muss doch für mich furchtbar sein, überhaupt keinen Sinn mehr zu erkennen dann nachher dann. Also das ist unvorstellbar. Aber wir wissen, er ist auferstanden. Und ein lieber Freund von mir, der ist jetzt Historiker, der ist der Leiter von der Studentenmission in Deutschland, ein lieber Freund von mir, der hat erlebt in der Schulzeit, da hat ein anderer Freund, den kenne ich auch persönlich, ihm gesagt, untersuch mal das mit der Auferstehung Jesu. Forsche mal nach, ob das passiert ist. Und er war schon auch als Historiker auf der Uni, hat das studiert und hat gesehen, es gibt so viele Hinweise für das, was nachher passiert ist. Das, was nachher passiert ist, ist unvorstellbar und nicht erklärbar, wenn nicht diese Explosion der Auferstehung gewesen wäre. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen durch die Forschung. Ja, das, und sein Hauptgrund, warum er Christ ist, ist, er sagt, er ist auferstanden, das ist eine historische Tatsache. Und er hält Vorträge bis nach Moskau hin, und sein Hauptthema ist, er ist auferstanden. Und ich habe auch für euch, für die, die einfach mal historisch interessiert sind, habe ich da auch ein bisschen was zusammengestellt, das kann ich dann nachher verteilen, für die, die Interesse haben. Ich habe da 9 Fakten, von dem, was danach passiert ist, das ist nicht erklärbar, die Veränderung der Jünger zum Beispiel. Es gibt auch einen jüdischen Historiker, der sagt, das ist ein viel größeres Wunder als die ganze Schöpfung überhaupt, ja, dass da diese verzagten Jünger auf einmal so lebendig durch die Straßen Jerusalems gerannt sind und gesagt haben, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt. Okay. Und da in der Nähe des Grabes, das leer war, hat Petrus gepredigt und ca. 3000 Leute haben es sofort erfasst und sind Christen geworden. Das ist ja unvorstellbar. Gut, das ist also eine Art Einleitung und ich muss meine Gefühle ein bisschen bremsen, okay? Ja, aber wir haben doch im Alltag oft auch Erfahrungen, wo wir sehr verzagt sind, ja? Und ich möchte ganz gerne mal euch ein Bild zeigen. Jorge, du kannst mal das Bild Nummer 1 zeigen. Das sehen wir, ja, ein wunderschönes Gemälde. Das sehen wir, wie zwei Jünger nach Emmaus gehen und die sind sehr verzweifelt und traurig. Und dann kommt ein Fremder dazu. Er zeigt euch noch nicht, dass er eigentlich Jesus ist. Und dann sagt er diesen beiden, ja, musste denn nicht dieser Christus leiden und dann die Herrschaft anschließend antreten? Und dann erklärt dieser Fremde unterwegs, dass der Messias gekommen ist und dass er selbst der Messias ist. Und er zeigt das anhand auswendig gelernter Texte von 1. Mose bis zum Ende des Alten Testamentes. Ich wäre gern dabei gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch dann für mich selbst eine Liste mal gemacht von den, es blendet etwas hell dort irgendwie, oder? Na gut, okay. Ich habe da auch eine Liste mal gemacht von den Prophetien auf den Messias hin vom Alten Testament bis zu Sacharja, dem letzten Buch des Alten Testamentes. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es dann auch wie den beiden dort, den Emmaus-Jüngern, sie sagten danach, brannte nicht unser Herz, als Jesus das uns alles erklärt hat? Und ich muss sagen, mein Herz brennt auch, wenn ich merke, wie vertrauenswürdig Gott ist. Er hat viele Jahrhunderte vorher angekündigt, dass der Messias kommt und sterben wird und die Schuld der Menschen auf sich laden wird. Und dass das auch geschehen ist in Jesus selbst. Da habe ich auch eine Liste. Wer möchte, kann dann nachher von mir diese Prophetien mal dann dort mit nach Hause nehmen. Ja. Das zweite Bild, bitte. Das ist auch eine Art, ein Jesus-Film, wo man auch sehen kann, wie er da das alles erklärt und die alle sehr gespannt zuhören. Ja. Dann gibt es eine andere Situation, die ich auch erwähnen möchte. Das wurde auch schon gelesen, so ähnlich, was du gelesen hast aus Matthäus. Und da sehen wir, es waren eben dann diese 11 Jünger, die waren zuerst geflohen, dann kamen sie wieder zusammen und hatten eine große Angst, dass sie auch vielleicht von der religiösen Staatsgewalt, dem jüdischen Synedrium, auch vielleicht gefangen genommen werden könnten. Weil dieser Verführer, dieser Jesus da, der gekreuzigt war, der war jetzt unschädlich gemacht worden und man wollte ja die ganze Bewegung am besten zerstören. Die hatten Angst gehabt. Und dann lesen wir in Johannes 20, es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor der religiösen Staatsgewalt die Türen abgeschlossen. Das ist eine moderne Übersetzung. Und Angst war vorhanden, Angst. Und dann auf einmal lesen wir, mit einem Mal kommt Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Shalom, Friede sei mit euch. Und das finde ich also, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ich Angst habe und ich höre Jesus Shalom sagen, ja, Friede sei mit euch. Wow. Es kann dann sogar sein, was wir beide heute Morgen festgestellt haben, meine Frau und ich, dass dann noch vielleicht noch in meinem Gefühl noch irgendwelche Ängste vorhanden sind. Aber wenn ich Shalom und Friede von Jesus höre, dann ist mein Geist hellwach und dann ist eine Gewissheit da, eine ganz interessante Gewissheit, dass alles gut werden wird, auch wenn vielleicht ich Angst habe vor einer zukünftigen Situation. und wenn meine Gefühle noch ein bisschen noch zittrig sind, aber diese Gewissheit, er ist jetzt da bei mir, boah, das kann die Sache sehr abmildern, würde ich mal so sagen. Das können einige auch von euch bestätigen, ja. Und so will ich auch mal deutlich machen, diese beiden Situationen, erst bei den Emmaus-Jüngern, da heißt es, sie waren traurig, heißt es da. Und dann durch die Begegnung mit Jesus, auf einmal fängt das Herz an zu brennen und irgendwie eine neue Liebe zu Jesus entsteht. Und so gibt es eben auch Veränderungen bei uns, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, mit dem Auferstandenen. Wir können zuerst traurig sein, dann auf einmal das Herz fängt an zu brennen. Und hier auch bei diesen 11, ich habe jetzt leider kein Foto davon da, es gibt ein sehr schönes Bild, wo man sehen kann, wie man in die Augen dieser 11 Jünger schauen kann, bevor Jesus erscheint und die innere Leere des Blickes, die innere Leere, die Traurigkeit, die Verzweiflung ist in diesem Bild sehr schön zu erkennen. Beim nächsten Mal vielleicht werde ich mal dieses Bild auch dann zeigen. Und dann gibt es eine dritte Situation, die mir auch die mich so berührt. Da können wir vielleicht ein weiteres Bild jetzt, Jorgos, mal uns anschauen. Ja, ah, das ist sehr gut, dass das doch geklappt hat, dieses Foto, genau. Denn jetzt diese 11 Jünger sehen auf einmal, wie Jesus ihnen die durchbohrten Hände zeigt. Und da können sie jetzt glauben, oh, Wahnsinn, ja, genau. Ich finde, es ist sehr schön gemalt, weil auch das Gesicht von Jesus so eine mitfühlende Anteilnahme zeigt. Er spürt die Angst seiner Jünger und will ihnen sagen, schaut, bitte, ich bin es doch, ich bin es, ich bin kein Geist, berührt mich. Und dann bittet er nachher sogar dann was zu essen und sie staunen, wie er was essen kann. Also er ist kein Geist, okay? Er ist wirklich persönlich da. Ein wunderschönes Gemälde. Und jetzt, ja, kommen wir zu dem nächsten derweil, okay? Jetzt das dritte, was eben doch so interessant ist, die Maria Magdala, Maria von Magdala, die kommt zum Grab und sieht, das Grab ist leer. Und dann ist sie furchtbar erschrocken, rennt zurück und sagt es den Jüngern. Und dann auf einmal, du kannst das nächste Bild auch schon zeigen. Nein, das ist schade. Ein Bild davor hätte ich ganz gerne auch noch gehabt. Geht nicht, gell? Schade, kann man nichts machen. Da gibt es auch noch ein anderes schönes Bild, wo Jesus wo man gar nicht sehen kann, dass es Jesus ist, wie ein Gärtner sozusagen. Und sie ist verzweifelt, die Maria, und will ihm sagen, du, weißt du, wo der Leichnam ist? Hast du ihn vielleicht weggenommen? Dann hol ihn wieder. Und dann hier sehen wir diese, aber nimm ruhig das weitere Bild dann derweil. Ja, es ist natürlich ein Gemälde. Wir wissen ja nicht, wie Jesus ausschaut. Ja, also wir wollen nicht so genau jetzt sein. Hier ist er so gemalt, aber hier soll einfach nur gezeigt werden, wie dann einmal dann Jesus ihren Vornamen höchstpersönlich nennt und sagt Maria. Sie dreht sich um, dann weiß sie, es ist nicht der Gärtner, es ist Jesus höchstpersönlich und alle Sorgen und alle Verzweiflung ist verschwunden. Ja, genau. Danke, Jörgisch, du kannst jetzt wieder einfach alles ausblenden. Also, ich sehe in diesen drei Situationen, Emmaus-Jünger, die 11 Jünger, die sich verschlossen haben, und Maria, so schöne Tatsachen, dass Jesus gar nicht anders konnte, als seine Liebe zu zeigen. Er brannte darauf, er wollte unbedingt ihnen zeigen, dass er da ist. Bei den Emmaus-Jüngern, bei den 11 Jüngern auch und auch bei der Maria. Und ich finde, dass diese Ereignisse uns zeigen, wie Jünger Jesu verzagt sein können und voller Angst sein können und wie durch Begegnung mit Jesus auf einmal alles anders wird. Und ich möchte einfach auch sagen, für mich ganz persönlich, ist die Auferstehung von Jesus wirklich das größte Ereignis, was ich kenne, was für mich die beste Grundlage ist, um ermutigt zu sein. Und jetzt frage ich auch, kann man das nicht sogar auch so sehen, dass wenn er auferstanden ist, ich bin da ganz sicher, dann ist er jetzt auch lebendig hier unsichtbar unter uns. Er ist in uns da. Und auch, ich glaube, diese Kraft von Gott, die ihn aus dem Grab herausgeholt hat, die ist in uns. Und auch das Wachstum der Blumen und all das ist alles diese gleiche kreative Kraft Gottes. Gott ist der Einzige, der das schafft, dass er Schönheit macht in der Natur. Er macht schöne Menschen. Wenn man ein kleines Baby anschaut, da kann man Schönheit erkennen. Und genauso ist auch alles, was so wächst, die grüne Wiese. Und wenn wir auch in den nächsten Tagen sehen werden, wie dann noch die Blumen noch stärker sichtbar sind. Bei uns sind schon die Krokusse sichtbar. Das ist alles die gleiche kreative Energie Gottes. Und diese Energie, die ist in uns. Und wenn wir den Blick dafür haben, können wir auch schon heute bestätigen, was prophezeit worden ist, wo es nämlich heißt, die Herrlichkeit Gottes erfüllt die ganze Welt. Ja, wenn wir den Blick dafür haben, können wir das schon so sehen. Ja, in der Natur, in Schönheit, in einer schönen Musik. Ja, das ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten herausgeholt hat und lebendig gemacht hat und die auch in uns ist. Und so möchte ich ganz gerne noch auf drei Dinge hinweisen, die eben eine Art, wie soll man sagen, eine Auswirkung sein kann, wie diese Auferstehungskraft von uns auch irgendwie sich ausbreiten kann. So, dass wir also eine Ermutigung sein können für die anderen. Und zwar, ich will jetzt mal mit dem einen Vers zeigen, da heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 20, Paulus schreibt da, ihr sollt begreifen, mit welch unermesslicher Größe seiner Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt nach der Wirksamkeit der Kraft seiner Stärke. Ich habe das jetzt mal wortwörtlich übersetzt, wie es vom Griechen her heißt. Es ist ja interessant, dass er hier von Dynamis die Rede ist, von Energeian, also von der Wirksamkeit, das ist alles diese energiegeladene Tatsache. Ich will es nochmal wiederholen. Da heißt es, Epheser 1, Vers 19 bis 20, sollte man am besten irgendwie wissen, wo der Text steht, finde ich, wenn man mal im Alltag das nachschauen möchte. Epheserbrief, Kapitel 1, 19 bis 20. Ihr sollt begreifen, mit welch unermesslicher Größe seiner Kraft, da heißt es Dynamis, Gott in uns, die wir glauben, wirkt. Jetzt kommen drei Worte. Nach der Wirksamkeit, der Kraft, seiner Stärke. Dann geht's weiter. Ist das doch dieselbe Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckte? Ein Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das auch nicht immer glauben. Ja, wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich mir manchmal, ja bitte, das ist so eine gewaltige Verheißung. Aber es stimmt, ich kann es nehmen, ich kann mich diesen Tatsachen aussetzen. Oder dann ein anderer Text, der auch im gleichen Brief von Paulus steht, Kapitel 3, Vers 20. Das ist auch schon uns oft als Gemeinde wichtig geworden. Da heißt es, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine unerschöpfliche Kraft, die in uns wirkt. Und ich weiß noch, da hat man vor ein paar Wochen auch der Georg mir gesagt, dass er erstaunt ist im Epheserbrief, dass es oft so Worte gibt, die ihm die Größe, das unvorstellbar Große deutlich machen. Hier gibt es ein Wort, das heißt im Griechischen hyperexperissu. Perissu heißt übergroß. Dann ex heißt darüber hinaus. Und hyper heißt über. Also man müsste übersetzen, über darüber hinaus übergroß. Über darüber hinaus übergroß. In einem Wort zusammen. Das ist eine Erfindung von Paulus gewesen. Das gibt es woanders nicht. Weil er war so ergriffen, er wollte es so mit Worten zeigen, wie riesig die Kraft Gottes ist. Und er hat es ja auch oft erlebt. Er hat auch Krankenheilung erlebt. Er hat erlebt, wie durch den Namen Jesu Dämonen verschwunden sind. Und wie er befohlen hat und die Krankheit ist gewichen. Und wie Gemeinden gegründet wurden. Und das haben wir auch ebenfalls. Also diese Kraft Jesu ist in uns. Und dann will ich eine zweite Sache noch nennen. Ich glaube, wir können auch das mit der Handauflegung auch noch öfters anwenden. Denn es ist ein Geheimnis, die Kraft, die Auferstehungskraft, die in uns ist, kann zum Fließen kommen, wenn ich für jemanden bete. Wenn jemand Schmerzen hat. Ich habe schon oft erlebt, auch dann, dass wirklich Heilung geschieht. Einige von uns haben das auch schon erlebt. Und wir dürfen diese Möglichkeit der Handauflegung nutzen, weil damit breitet sich das Licht und die Liebe aus. Es breitet sich die Kraft aus. Es gibt da zum Beispiel einen Text, wo es im Markus-Evangelium heißt, die Glaubenden werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werde wieder gesund. Also die Hände auflegen. Und ich habe auch schon mal das oft so erlebt, dass ich gespürt habe, die Liebe Gottes fließt durch den Arm und die Hände auf den anderen, für den ich bete. Ja. So breitet sich das Reich Gottes, so breitet sich das Licht des Evangeliums aus. Und noch eine dritte, letzte Sache will ich euch erwähnen. Und zwar, ich glaube sogar, dass durch unsere körperliche Existenz, durch unsere körperliche Anwesenheit, wir das Licht ausbreiten. Also ich habe es schon mal am zu erlebt, in einer U-Bahn, jemand, der so wie ein Grufti, so einen langen Mantel angehabt hat, hat er mich angeschaut, hat er sich etwas unwohl gefühlt, der war vielleicht irgendwie mit Finsternis irgendwie behaftet oder so oder anders geprägt. Der hat sich unwohl gefühlt, es hat sich woanders hingesetzt, weil er gewiss auch das Licht irgendwie in mir gespürt hat. Wobei natürlich ich auch mir gleich zugeben muss, sehr oft kann man da gar nichts spüren bei mir, wenn ich niedergeschlagen bin. Dann ist das Licht gedämpft. Aber so, wenn ich so bete und einfach mich freue, dass Jesus in mir ist, dann strahlt etwas aus von Jesus selbst. Und da gibt es auch einen Text dazu, einen Beweis dafür. In Matthäus 10, Vers 13, da sagt Jesus, wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt Shalom, Friede sei mit euch. Und wenn seine Bewohner euch und eure Botschaft annehmen, dann wird der Friede, den ihr bringt, in diesem Haus bleiben. Boah, das ist interessant, finde ich, sehr interessant. Ich möchte das nochmal den letzten Teil lesen. Wenn die Bewohner euch und eure Botschaft annehmen, wird der Friede, den wir bringen, in diesem Haus bleiben. Das ist so erstaunlich, finde ich. Das können wir doch nutzen, bitte, wenn wir mal eingeladen sind zu einer Geburtstagsparty oder so, oder zu anderen Möglichkeiten, also der Friede. Also ich bin mir ganz sicher, wir haben die Möglichkeit, da wo wir hingehen, das Reich Gottes auszubreiten. Jetzt meine Frau und ich, wir haben jetzt mal einen Pressbaum gebetet, auch vor einem Kaffeehaus stehend, weil wir wissen, dass dort vor allem am Wochenende, samstags, sehr schwierige Jugendliche dort ein- und auskehren. Da gibt es auch Drogen, Konsum und alles Mögliche. Es ist eine sehr finstere Atmosphäre. Ich war mal drin gewesen. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt und habe nur einen Cola bestellt und bin wieder weg, weil es war unerträglich dunkel und ja unangenehm, die Atmosphäre dort. Aber wenn wir dort hingehen und proklamieren, das Reich Gottes ist da, Jesus ist hier, Jesus möchte hier einkehren in diesem Haus, in diesem Kaffeehaus, dann geschieht was in der unsichtbaren Welt. Wir wollen das noch öfters machen. Wir wollen erleben, dass Jugendliche sich verändern dort. Und es gibt auch ein anderes Geschäft dort. Da ist ganz neu jetzt eingerichtet, so ein Tattoo-Geschäft, ja, wo dann draußen bei dem Schaufenster so zwei Totenköpfe zu sehen sind. Das ist also wirklich sehr, sehr negativ. Auch da haben wir schon proklamiert, gell? Okay, Jesus ist stärker, genau. Und ich habe jetzt auch noch eine Liste dazu, auch noch zusammengefasst von solchen Proklamationen, wo wir die Macht des Wortes Gottes aussprechen können. Und dadurch verändert sich etwas in der unsichtbaren Welt. Ich will nur einen Text nur lesen. Da heißt es, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Philipper 4, Vers 13 zum Beispiel. Und eine ganze Liste von anderen Proklamationen. Und wir wissen gar nicht, wie stark das Wort Gottes wirkt, wenn wir es laut aussprechen, egal wo wir sind. Auch auf der Straße. Wir können auch hier in dem Viertel mal einen Proklamationsmarsch mal einfach machen, ja, okay? Und einfach den Sieg Jesu ausrufen. Da wird sich was verändern in den Häusern, wo die Familien dort sind. Diese drei Dinge am Schluss will ich nochmal wiederholen. Also die Anwendung der Auferstehungskraft ist so, dass ich einfach wissen kann, er ist in mir, genau mit der gleichen Kraft, mit der Gott ihn aus dem Toten herausgerissen hat. Zweitens Handauflegung. Drittens meine körperliche Existenz. Ich kann selbst, da wo ich hingehe, das Reich Gottes ausbreiten. Amen. Soweit. Ich lege mal diese Dinge hier vorne hin. Wer dann zugreifen möchte, kann es machen.